Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu unserem heutigen Update-Call zum Amundi Funds Global Ecology ESG. Wie Herr Kurtalakidis es gerade schon erwähnt hat, mein Name ist Leopold Kick, ich bin Marketing Manager bei Amundi Deutschland und ich darf Sie heute aus dem kalten und ja, aktuell schneit gerade München willkommen heißen. Natürlich bin ich aber nicht alleine in diesem Call, sondern ich habe einen Gast mit dabei. Mein Gast und wertgeschätzter Kollege Roland Gerhager, Executive Director im Third-Party-Bereich, wird uns heute Rede und Antwort zu unserem Nachhaltigkeitsklassiker von Amundi stehen. Roland, schön, dass du heute mit dabei bist.
Herzlichen Dank, Leopold. Ein herzliches Grüß Gott und guten Tag auch an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Roland, und bevor wir gleich in die Diskussion gehen, möchte ich aber noch mal kurz unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern kurz ein paar letzte organisatorische Details an die Hand geben. Sie kennen es vermutlich alle, die Präsentation und den Audiomitschnitt erhalten Sie im Nachgang als Follow-up-E-Mail zugeschickt. Natürlich können Sie jederzeit an den Herrn Gerhager Ihre Fragen unten rechts im Chatfenster stellen. Und wir haben noch ein paar andere sehr, sehr spannende Amundi-Veranstaltungen für Sie in diesem Jahr, aber auch im neuen Jahr schon bereit. Dazu gehen Sie natürlich jederzeit gerne auf unsere Internetseite im Vertriebspartnerbereich. Dazu finden Sie alle Informationen. Oder im Endeffekt mache ich noch einen kleinen Close-up mit den Informationen zu den Veranstaltungen. So, jetzt wollen wir aber ins fachliche Thema, jetzt wollen wir aber ins Thema Amundi Funds Global Ecology ESG einsteigen. Roland, wir haben uns letztens mal unterhalten und speziell bei so einem Fonds, der schon so einen langen Track Record hat und naja, auch eine gewisse Größe hat, nämlich knapp 2,5 Milliarden Assets under Management, ist eine wirkliche Kernphilosophie des Fondsmanagements unabdingbar und speziell in solchen unsicheren Zeiten in diesem Jahr ganz, ganz wichtig. Wärst du so freundlich und würdest da vielleicht mal drauf eingehen zu diesem Fonds?
Ja klar, Leopold, herzlichen Dank. Ja, und unbedingt, denn wir haben ja das Thema Unsicherheit. Reicht ja schon, wenn wir uns nur die Performance anschauen. Da sind wir in diesem Jahr hier to date bei plus 3,83%.
Roland, darf ich
Ja.
dich ganz kurz unterbrechen? Man kann dich gerade ganz schwer verstehen.
Wie sieht es denn jetzt aus, Leopold?
Ein bisschen besser, aber noch immer nicht wirklich
Dann
perfekt.
machen wir es so, dann.
Ja, sehr verehrte Damen und Herren, Sie merken, wir sind live, es ist nicht aufgezeichnet. Sowas
Wie sieht es
kann
jetzt
mal
aus?
passieren. Roland, es sieht deutlich besser aus. Es klingt
Ich
deutlich
habe
besser.
Telefon am Ohr. Ja. Danke.
Sehr gut. Jetzt aber wirklich zurück an dich.
Jetzt aber zur Philosophie. Ja, schauen wir uns einfach die Performance an, wie schon bereits gesagt, year to date bei plus 3,83. Nett, ja, wenn man sich den MSCI World im Vergleich anguckt, der ist bei plus 14,7. Da kann man dann schon unsicher werden, ist denn das noch das richtige Setting, ist denn Nachhaltigkeit noch wirklich von Bedeutung? Auch im vergangenen Jahr, da waren wir bei minus 16, sind wir aus dem Jahr 2022 rausgegangen, während der MSCI World bei knapp minus 13 lag. Auch hier stellte sich schon die Frage, ja, ist denn Nachhaltigkeit weiter noch das Thema? Und diese Frage muss man sich beantworten. Und diese Frage ist elementar auch gemeinsam mit dem Kunden zu klären. Glaube ich daran, dass wir willens sind, uns gegen den Klimawandel zu stellen? Wenn ich das glaube, ja, dann weiß ich auch, dass Langfristigkeit, und das steht ja auch auf der Folie, eine langfristige Wachstumsstory, dass ich daran glaube, denn der Klimawandel oder der Kampf vielmehr gegen den Klimawandel ist kein Sprint. Nein, das ist ein Marathon. Und damit gelange ich dann automatisch auch zu der Überzeugung, wenn wir uns gegen den Klimawandel stellen, dann sehen wir auch bei Unternehmen aus der Old Economy einfach Risiken. Ja. Und diese Risiken, die muss ich im Blick haben, die muss ich mir anschauen und muss diese bewerten und weiß, dass hier große Belastungen auf diese Unternehmen zukommen. Und da muss ich mir als Investor die Frage stellen, macht es denn Sinn, hier langfristig noch drauf zu setzen? Oder vertraue ich da auf ein Konzept, gegebenenfalls auch neben anderen Konzepten, einen Fonds zu haben, der sich aktiv darauf einstellt, auch unter dem Risiko, jetzt Performance zu verlieren, künftig die Unternehmen zu haben, die langfristig tatsächlich Wachstum haben. Und natürlich habe ich immer strukturelle Chancen, auch bei der IT-Effizienz. Und wie wir es jetzt ja auch gesehen haben, auch dieses Jahr ist wieder ein Performance-Treiber auf den Markt gekommen. Das war künstliche Intelligenz, AI, Artificial Intelligence. Letztes Jahr wurde ein anderes Kaninchen aus dem Hut gezaubert, das war Öl und Gas, das für einen Performance-Schub gesorgt hat. Und da ist es gut, mit einem aktiven Manager auch einen Blick drauf zu haben, welche Stories laufen gerade. Und aber nichtsdestotrotz sich immer wieder zu fragen, ist denn das nachhaltig, was ich tue? Ist denn das zukunftsgerichtet? Sind es denn die langfristigen Wachstumstreiber? Ich muss mich mit diesem Thema bei dem Fonds einfach identifizieren und damit diese Performance-Risiken auch einfach im Blick haben, die ich in der Old Economy habe, die ich aber auf der anderen Seite auch mit den modernen Technologien habe. Und was uns halt dieses Jahr am meisten geschadet hat, ist, die Themen nicht zu haben, ja, die die Performance des MSCI World getrieben haben. Von den Magnificent Seven dürften wir die Microsoft und die Nvidia ins Portfolio nehmen. Die Nvidia hat der Christian Zimmermann nicht gezogen, weil sie war ihm zu teuer. Gut, die hat eine Year-to-Date-Performance von 260% hingelegt, auch wenn sich die KGVs jetzt allmählich reinwachsen in die Bewertung und das Ergebnis des Unternehmens immer besser wird, hat er nach wie vor Abstand genommen, weil Überbewertung ist für ihn ein großes Risiko und auch als aktiver Manager möchte er Überbewertungen immer wieder ausschließen, weil wir glauben und seine Philosophie auch ist, dass sich diese immer wieder auflösen werden. Nur wenn wir diese Magnificent Seven nicht haben, haben wir natürlich einen ordentlichen Performance-Treiber verloren und nur mit Microsoft alleine wird man es nicht schaffen. Zumal wir auch der Überzeugung sind, dass Unternehmen wie eine Tesla oder wie eine Amazon, die es mit den Unternehmens, mit den Arbeitnehmerrechten nicht so genau nehmen, dann muss man sich die Frage stellen, will ich diese Unternehmen haben? Ja, wir sind uns dessen bewusst, wir wollen sie nicht haben und verzichten da deshalb auch auf Performance und glauben, und damit schließt sich der Kreis, glauben, dass sich Überbewertungen immer wieder auflösen. Auch wenn ich das so mantraartig vortrage, dieses Mantra stammt auch aus dem Gespräch mit Christian Zimmermann, das Leopold und ich in den letzten Tagen mit ihm geführt haben, weil wir ihn vertreten dürfen, was für Sie die Chance bietet, möglicherweise nochmal einen verträglicheren Blick drauf zu werfen. Also, Fazit. Philosophie ist wichtig, teilen Sie die mit Ihrem Kunden und holen Sie diesen Kunden dabei ab, weil die Performance bleibt hinter dem MSCI World zurück und da muss der Kunde mit die Überzeugung tragen, dass er langfristig glaubt, dass diese Performance irgendwann wieder eingeholt werden wird.
Roland, danke schon mal dafür. Jetzt hast du gerade schon mal so schön gesagt, Risiken müssen gemanagt werden. Und wir kennen ja auch den Christian Zimmermann als, ja, ich würde sagen, besonnenen, aber aktiven Fondsmanager. Und jetzt bist du im Endeffekt schon auf der richtigen Folie. Es ist natürlich auch hier spannend zu sehen, wie sich das Portfolio auch im letzten Jahr verändert hat. Ich glaube, du hast da sicherlich auch ein paar mehr Insights nochmal von Christian Zimmermann erhalten.
Ja, klar. Doch lassen Sie uns schnell auf diese 10 einzelnen Sektoren eingehen, die Sie hier aufgelistet sehen. Das ist das, was den Fonds aus unserer Sicht so wertvoll macht, weil Sie Wachstumsthemen drin haben wie IT Efficiency, Smart Grid und saubere Technologien, sowie auch zyklische Werte wie Land- und Forstwirtschaft und gesunde Lebensweise beziehungsweise auch defensive Titel. Zykliker wie Energieeffizienz, nachhaltiges Bauen, nachhaltige Mobilität und defensive Titel wie alternative Energien und Land- und Forstwirtschaft. Und diese Zusammensetzung, dieses Zusammenspiel verleiht diesem Fonds eine ausgewogene Stabilität, die sich am langen Ende auszahlen wird. Und, wie Leopold schon angesprochen hat, ein aktives Management. Im Augenblick sind so Themen wie besonders ESG-Engagement, da komme ich auch dann gleich bei den Top 10 zu zwei Unternehmensbeispielen, sowie IT-Effizienz und Smart Grid mit Überbewertungen auf die sauberen Technologien, was sicherlich Sinn macht. Und da macht es auch Sinn, bei sauberen Technologien genau hinzugucken. Meine Damen und Herren, wenn wir uns zum Beispiel die Solarenergie anschauen, eine Enphase oder eine SolarEdge, die Solarpanels herstellen, die haben 70% verloren dieses Jahr seit Year to Date. Warum? Naja gut, die sind halt stark abhängig von staatlichen Subventionen und die Einspeisevergütung ist die Drehschraube dafür, wie es diesen Unternehmen gibt und wie sie diese dann auch bewertet werden. Hatten wir nicht. Ja, weil Solar natürlich auch eine schwierige Geschichte ist bezüglich des Wettbewerbs aus China. Alles, was in den Container passt, ist für europäische und amerikanische Hersteller schwierig zu handeln. Und wenn wir schon im Portfolio sind, dieses umfasst aktuell 54 Positionen, 54 einzelne Titel, also ein sehr konzentriertes Portfolio. Und die Unternehmen, die Sie dort finden, sind aufgrund der Fondsgröße, wie Leopold schon erwähnt hat, von knapp 2,5 Milliarden, sicherlich auch Schwergewichte. Da sind wir eher bei Large Caps und keine Mid- und Small Caps, die dieses Portfolio in der Größe einfach nicht verträgt. Schauen wir auf die Top 10.
Genau, du bist ja jetzt schon, danke, danke, ich brauche dich überhaupt gar nicht moderieren, lieber Roland, du bist ja schon ein Zweiter. Okay. Und bist ja schon bei dem Praxisbeispiel. Ich wollte gerade fragen, jetzt haben wir natürlich die Sektoren, jetzt haben wir die Sektoren gesehen und in die Themen, in die im Endeffekt der Fonds investiert, aber ich glaube, für uns alle ist es ja immer noch mal spannender, einfach zu sehen, anhand von wirklich klassischen Praxisbeispielen, Unternehmensbeispielen, was sind da die Geschäftsgebaren im Endeffekt der Unternehmen und warum sind die im Endeffekt so spannend?
Ja, danke. Lass uns da gleich bei der Linde starten. Die zählt zu dem Bereich besonders ESG-Engagement. Eine Linde, ja, ist hoch verschuldet. Das ist sicherlich ein Thema, das bei der Linde auf der Minusseite steht. Aber gemessen an der Plusseite weiß man einfach, dass Linde ein hochinnovatives, hoch ausgebildetes Unternehmen ist mit 60.000 Mitarbeitern in über 100 Ländern tätig und die halt auch in der Lage sind, Alternativen zu entwickeln, beispielsweise zu krebserregenden Lösungsmitteln und bieten einfach umfangreiche Lösungen für Unternehmen an, deren Energieziele zu erfüllen und deren bei der Reduzierung von Energie zu helfen. Und was die Linde natürlich auch noch auszeichnet, ist, dass sie eine Technologie mit den Industriegasen anbieten, die stark vernetzt ist mit den einzelnen Unternehmen. Beispielsweise, wenn Sie in München die Knorrstraße entlangfahren, dort ist das BMW-Werk und einen Blick über den Zaun werfen, dann sehen Sie hier einige Anlagen, große Anlagen von Linde, um dieses Unternehmen, den Autohersteller mit technischen Gasen zu beliefern. So, diese Anlage tauscht man nicht von heute auf morgen aus. Und das ist eine Stärke von Linde, dass sie halt eben stark vernetzt sind mit ihren Kunden und eben nicht so leicht austauschbar sind. Zudem ist Linde so kapitalstark, dass sie auch die Brücke für uns zu Investitionen in die Wasserstofftechnologie anstreben. Und Christian Zimmermann sagt, er hat noch kein Unternehmen gefunden, das allein über die Wasserstofftechnologie bis ins Jahr 2030 profitabel sein könnte. Deshalb ist es für ihn wichtig, Wasserstoff als eine zukünftige Antriebsart zu sehen, ja unbedingt, doch immer verknüpft mit Unternehmen, die so kapitalstark sind, die Entwicklung auch finanzieren und mittragen zu können. Munich Re, der große Rückversicherer, auch als nächstes Titel mit besonderer ESG-Bewandtnis, hat auch auf der Negativseite in seinen Portfolien natürlich auch einen hohen Emerging Market Anteil und einen hohen Anteil an risikoreicher Anlagen und Assets, die ein gewisses Risiko darstellen, profitieren aber auf der anderen Seite extrem von den gestiegenen Zinsen. Munich Re hat riesige Portfolien, die eben von diesem Zinsanstieg jetzt massiv profitieren und was ihnen eine deutlich höhere Kapitalstabilität bringt. Und zeichnet sich eben durch hohe Kundenbindung aus. Und es gibt einen klar positiven Blick künftig für Lebens- und Krankenversicherung. Und dies im Zusammenhang mit 4.000 Unternehmenskunden, das macht Munich Re so stabil und so stark. Das dritte Unternehmen in dieser Reihe, Novo Nordisk, das kennen Sie alle. Das ist ein Highlight aus der Pharmabranche mit der Abnehmspitze. Wegovy ist die Wertentwicklung durch die Decke gegangen. Und Novo Nordisk als Schwergewicht in seinem Portfolio zu haben, ist sicherlich nicht verkehrt, genauso wie Microsoft, deren Geschichte Sie kennen. Kommen wir zu Sodexo. Sodexo kenne ich selber sehr gut von Essenschecks. Und da sind wir auch schon beim Thema. Sodexo ist ein französisch multinationaler Lebensmitteldienstleister, der auch im Bereich der Mitarbeitervorteilsgeschäfte unterwegs ist. Also das heißt, Dienstleistungen anbietet, wie eben so Essenschecks, die helfen, Mitarbeiter zu vergüten. Aber Sodexo ist tätig im Kantinenbusiness, im Restaurantbusiness und hat hier eine Marktführerschaft. Und was Sodexo halt auch sehr schlau macht, ist eben mit seinem Kantinenbusiness so stark in den Markt einzudringen, dass es für einzelne Unternehmen gar keine Alternative gibt, als ihre eigene Kantine zu schließen und Sodexo mit ins Haus zu holen. Und je mehr Unternehmen es in einem engen Umkreis angebunden werden können, umso lukrativer wird es für Sodexo auf der grünen Wiese, eine Großküche zu bauen und damit relativ nah an diesen Kunden dran zu sein. Es gab auch einige Arrondierungen in dem Portfolio. Der Christian Zimmermann hat Rockwell Automation und ST Micro verkauft. Rockwell ein Unternehmen aus dem Sektor Green Building, ST Micro aus dem Sektor IT Efficiency, weil hier ein Stop-Loss gegriffen hat. Also auch hier sehen Sie, Überbewertungen sollen einfach ausgeschlossen werden. Und gekauft hat er A.O. Smith und Lennox International, also auch ein Green Building Unternehmen und eines für Energy Efficiency. A.O. Smith macht Wasserfilteraufbereitungsanlagen und Lennox International Klimaanlagen und Wärmepumpen in den USA, was sicherlich auch für zukünftiges Wachstum sorgen wird.
Leopold. Roland, vielen lieben Dank für diese ganzen sehr interessanten Praxisbeispiele. Und jetzt hast du ja schon von sehr vielen lukrativen Unternehmen und interessanten Geschäftsmodellen gesprochen. Aber lass uns mal ganz ehrlich reden. Wenn wir uns jetzt mal die Performance des Fonds innerhalb der letzten Monate oder in diesem Jahr bis jetzt angeschaut haben, dann muss man sagen, hätte ja schon noch ein bisschen mehr sein können. Also sagen wir es mal so, der Chart sieht jetzt nicht ganz berauschend aus. Wenn wir ihn uns jetzt aber alleine anschauen, dann würde ich bei meiner Meinung bleiben. Wenn wir uns jetzt aber das Ganze in eine Relation oder in einen Kontext setzen, dann sieht das Ganze wieder ein bisschen anders aus. Ich glaube, wenn du jetzt mal auf die nächste Seite gehst, wenn wir uns den Peer Group Vergleich anschauen, dann sieht man, es sieht tatsächlich anders aus.
Ja, das stimmt. Also, den größten Verlust haben wir sicherlich dadurch gemacht, oder haben wir mit dem Fonds sicherlich dadurch gemacht, dass wir die Magnificent Seven eben nur in Teilen oder eben nur mit Microsoft als Vertreter haben. Das hat uns am meisten an Performance gekostet. Aber nochmal, diese 10 Sektoren helfen uns eine gewisse Stabilität, so wie du den S&P Global Clean Energy Index angesprochen hast, eine gewisse Stabilität zu halten. Und natürlich, der Clean Energy Index, der hat jetzt massiv gelitten. Jetzt wird die Karte gespielt am Markt. Ja, ist denn bei diesen Zinssätzen, sind denn viele Projekte denn überhaupt noch zu finanzieren? Macht denn das überhaupt noch Sinn? Ist denn Nachhaltigkeit überhaupt noch so ein Thema oder feiern wir jetzt lieber die Renaissance der Kernkraft? Ja, natürlich wird die Renaissance der Kernkraft gefeiert. Wenn man sich anguckt, wie viel Strom eine ChatGPT-Abfrage gegenüber einer Google-Suchabfrage kostet. Ja. ChatGPT verbraucht mindestens 8-mal mehr Strom als eine Google-Abfrage. Und man kann sich durchaus fragen, ja, wird denn künftig, wenn der Zins noch länger hoch ist, werden denn diese Unternehmen denn überhaupt noch überleben? Ja, und Christian Zimmermann glaubt ja, weil die Unternehmensbilanzen stark sind. Nur Fakt ist auch, wie ich vorher schon gesagt habe, Enphase Solar Edge schon 70% verloren. Eine Siemens Energy hat 37% verloren, bis sie Christian Zimmermann verkauft hat. Ja, warum hat er sie denn überhaupt? Ja gut, Siemens Energy hat 110 Milliarden an Aufträgen in seinen Büchern. Ist nur doof, wenn ich eingeloggte Preise habe und das in einem Umfeld, das noch zu niedrigen Zinsen agiert hat. Gut, er hat sie dann verkauft und dann haben sie nochmal die Hälfte verloren. Also das war dann sicherlich der richtige Schritt. Aber er hält auch noch an einer Vestas fest. Gut, die hat auch 12% seit Jahresbeginn verloren. Die Performance ist vernichtend, keine Frage. Durch Windenergie hat schon stark konsolidiert und wird aber weiter gebraucht werden. Windenergie ist der Schlüssel, Offshore-Windparks sind der Schlüssel, um gegen den Klimawandel anzugehen. Auch wenn die Performance jetzt nicht so groß ist. Und auch wenn man immer sagt, ja, China versucht jetzt in Europa Fuß zu fassen. Ja, versuchen sie, die können bereits Windkraftanlagen deutlich günstiger herstellen. Nur, Problem ist, passt ein Windrad mit 54 Tonnen Gewicht und 130 Meter Flügellänge in einen Container? Nein. Und das ist das große Problem der Chinesen, hier in den europäischen Markt einzudringen und dort Fuß zu fassen. Also die Anlagen sind technisch noch nicht ganz so ausgereift und sie passen nicht in einen Container. Und deswegen müssen die Transportkosten, die nicht unerheblich sind, immer noch oben drauf gelegt werden. Und das ist das, was Vestas weiterhin für den Christian Zimmermann als solides Unternehmen zeigen muss. Also, Fazit und zu deiner Ausgangsfrage, Leopold. Es macht sicherlich Sinn, einen breiter aufgestellten Nachhaltigkeitsfonds wie den Global Ecology zu nutzen, um sich einzelner sektoraler Risiken dann zu entledigen.
Roland, danke für deine, ja, ich würde mal sagen, auch ehrliche Erläuterung. Du hast am Anfang so nett gesagt, der Kampf gegen den Klimawandel ist ein Marathon und kein Sprint. Und ich glaube, wenn wir uns das im Endeffekt auch mal bezogen auf die Performance ansehen, dann sehen wir tatsächlich, ja, es ist einfach ein langfristiges Thema. Wir gehen jetzt mal auf die nächste Seite, zum Beispiel mal die Performance seit Auflage anschauen, zeichnet das ein gutes Bild und ich glaube, du wirst sicherlich auch gleich nochmal auf die Performance per anno innerhalb der verschiedenen Zeiträume eingehen.
Ja, Leopold, wenn wir uns den Chart anschauen und da sehen wir im November 2002, als Christian Zimmermann den Fonds übernommen hat, da sah es gar nicht gut aus mit diesem Nachhaltigkeitsansatz. Und warum? Ja, dort fehlte der politische Rückenwind. Und das hat sich in den Jahren danach und in den Folgejahren massiv geändert. Und Sie sehen, welche Auswirkungen dies auf die Wertentwicklung hat. Ja, laufendes Jahr 3,9%, wie bereits erwähnt. Hier per 31.10. Ein Jahr noch leicht im Minus, doch langfristig, wenn wir auf die 10-Jahres-Performance gucken, mit 6,1%, durchaus eine sehr solide Performance, die aus unserer Überzeugung heraus sicherlich fortgeschrieben wird, auch wenn Nachhaltigkeit jetzt leicht unter Druck kommt oder vielleicht sogar schwer unter Druck kommt. Ja, wir wiederholen uns beide, Leopold und ich. Nachhaltigkeit und der Kampf gegen den Klimawandel ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Und wir glauben auch künftig daran, dass die Politik weiter gegen den Klimawandel ankämpft und wir weiter mit diesem Investment gut unterwegs sein werden. Leopold, kann man mich noch hören? Ja, danke. Kommen wir auf die Zusammenfassung, auf den Kurzüberblick. Es ist ein Core-ESG-Fonds, ja, weil wir die globalen Aktien halten und damit ein Investment abdecken, das weltweit agiert. Und Sie können nach wie vor überzeugt sein, dass dieser Fonds strengen ESG-Kriterien nachkommt. Und das wird uns mit zahlreichen Auszeichnungen, wie zum Beispiel dem deutschen FNG-Siegel, immer wieder aufs Neue bestätigt. Und diese Streuung über diese 10 Sektoren helfen, diesen Fonds eine gewisse Stabilität zu geben, auch wenn einzelne Wachstumstitel oder Value-Titel unter Druck kommen. Und das zeigt sich seit 1990 und mit einem Zuspruch von insgesamt 2,5 Milliarden an Geldern, die dort verwaltet werden. Und ich glaube, das überzeugt. Und wenn auch der Kunde nicht so überzeugt ist, dann macht es immer Sinn, sich so ein nachhaltiges globales Aktienportfolio auch neben klassische Portfolien einfach in sein Depot zu holen, weil es langfristig sicherlich auch das Pendel umschlagen wird und man immer dann auf der richtigen Seite steht.
Roland, vielen lieben Dank für deine Zusammenfassung. Ich denke, da habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen. Ich glaube, es ist alles gesagt worden. Auch nochmal das unterstreichen, was wir mehrfach gesagt haben. Es ist der Marathon und nicht der Sprint. Wir glauben im Endeffekt an die Philosophie. Christian Zimmermann glaubt an die Philosophie. Und ich glaube auch der Track Record und im Endeffekt die Assets under Management zeigen, dass es hoffentlich auch in Zukunft ganz gut weitergehen kann. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt sind wir quasi am Ende der Veranstaltung angekommen. Ich habe noch, wie bereits anfangs erwähnt, ein paar Informationen zu unseren Veranstaltungen im Petto. Am 7.12. findet unser letzter CIO-Call in diesem Jahr statt. Ich möchte fast sagen, es ist ein CIO-Talk. Es ist nämlich mit Thomas Kruse, Helene Windischbauer und dem CIO der Hypo-Vereinsbank, nämlich Dr. Philipp Gistakis. Wir werden selbstverständlich das Jahr 2023 Revue passieren lassen, aber selbstverständlich auch den Ausblick auf das nächste Jahr geben. Am 12.12. findet unser Update-Call, unser letzter Update-Call zum Amundi-Weltertrag nachhaltig statt, also auch ein nachhaltiger Fonds aus dem Hause Amundi. Und das können Sie sich definitiv gerne schon für nächstes Jahr in die Kalender schreiben oder sich natürlich jederzeit gerne anmelden, nämlich unsere Amundi Outlook Investment Konferenz am 18.01.2024 mit namhaften Referenten wie unserem Professor Dr. Clemens Fuest, Präsident des IVO-Instituts oder dem Chefvolkswirt der Bayern LB, Dr. Jürgen Michels und auch als besonderen Gast, Sie haben Sie gegebenenfalls schon in einem unserer letzten CIO-Calls gehört, nämlich Anna Rosenberg, Head of Geopolitik beim Amundi-Institut. Jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, Ihnen einen weiterhin hoffentlich angenehmen Dienstag zu wünschen. Ich hoffe, bei Ihnen ist es nicht zu kalt oder dass es wenigstens bald eine schöne Schneedecke geben wird und die Vorweihnachtszeit bald einzieht. Ich würde mich sehr freuen, Sie auch bei unseren letzten Veranstaltungen in diesem Jahr 2023 begrüßen zu dürfen. Und bis dahin machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.